klingt ziemlich forsch, dieser Anfang. Ja, fast ein bisschen ungehalten. So, als ob da gleich ein ganzes Orchester losfauchen würde. Das ist das Main-Barockorchester, das sich an einem Sommertag in irgendeiner protestantisch strengen, aber gastfreundlichen deutschen Kirche trifft und für die nächsten Konzerte probt. Hallo, willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Gabriela Keggi. Also, was sagt man oder was sagt die Presse vom Main-Barockorchester?
Im Vordergrund steht stets die Virtuosität, die Musikalität, die Spielfreude und die Spontaneität.
Virtuos, musikalisch, spielfreudig, das haben wir eben gehört. Aber wie klingt Spontaneität? Die Frage geht an Martin Jopp. Er ist Konzertmeister und künstlerischer Leiter des Main-Barockorchesters. Und er sagt auf meine Frage:
Also in unserem Fall gar nicht so, dass wir wilde Dinge machen, glaube ich, aber dass wir viel aus dem Augenblick machen. Wir versuchen so eine Basis zu schaffen beim Proben, dass man in einem Konzert jederzeit die Möglichkeit hat, wenn ich finde, jetzt könnten wir ganz leise spielen, möchte ich mich ein bisschen ducken können und dass die anderen dann dabei sind und das auch für eine gute Idee halten in dem Augenblick.
Wie an diesem Sommertag in der Kirche. Martin Jupp duckt sich und die anderen mit ihm. Außer Noten steht also in seinen Noten:
So wenig wie möglich. Das habe ich vielleicht auch ein bisschen bei L'Orfeo mitgenommen, dass wenn Michi Geig im Konzert, die hat ganz viele Ideen und dann sieht man Blitzen in den Augen und weiß gleich, passiert irgendwas. Und das sind die allerschönsten Momente. Nicht, dass wir jetzt unser Programm reproduzieren, wie wir es geprobt haben, weil das macht spätestens beim zweiten Konzert schon keinen Spaß mehr.
Und wie ist das für seine MitmusikerInnen? Die Geigerin Dasha Spiridanova.
Was gefällt mir am besten in meinem Barockorchester? Ich glaube, das ist, wie die Kommunikation springt von einem zu anderen, manchmal wie ein Ping-Pong-Ball. Das merke ich, wenn ich solistisch was spiele, aber auch, wenn wir in einem Kammerteam was machen. Immer wieder gibt es interessante Kombinationen. Es ist schwierig zu erklären, man kann das nur erleben. Und meistens kommt es ganz spontan, vor allem von Martin, dem Konzertmeister. Und es macht immer sehr viel Spaß, dieses Spiel zu zweit zu spielen.
Und das meint die Cellistin Katie Stevens.
Er zeigt oft, da gibt es so eine Stimmung im Raum plötzlich, das nicht ausgemacht ist. Ja, wir wollten da lauter werden. Aber eigentlich ist die Stimmung nicht so richtig dazu. Okay, dann machen wir es doch anders. Und das sind die Momente, wo Martin oft so anfängt, so wild zu gestikulieren oder bucken, bis auf den Punkt, wo plötzlich Rubatos gibt. Sehr gut. Auch wirklich wild daneben landen können. Aber die sind auch tolle Momente, wo das Publikum merkt, dass das ganze Orchester auch lacht drüber. Und es ist einfach dann, wenn es klappt, dann klappt es herrlich. Wenn es nicht klappt, das ist auch etwas, das zeigt, dass es wirklich eine lebendige Sache da ist, was passiert. Es ist nicht so vorausgemacht und voreingeprobt und darf man doch riskieren oder ausprobieren.
Es darf also auch mal was daneben gehen.
Absolut. Wir sind nicht Maschinen. Wir sind eine Gruppe von meistens 11 Musiker, die hoffentlich alle zusammen auf einen Drang ziehen und alle dieselbe Stimmung spüren. Und normalerweise, ja, klappt. Und wenn es nicht klappt, das ist auch eine schöne Sache.
Eigentlich schade, aber zum "und wenn es nicht klappt" finde ich beim besten Willen gerade kein Beispiel. Dafür noch etwas aus diesem fetzig fauchenden Stück, das da gerade geprobt wird.
Thank you.
Brescianello heißt dieser Komponist, Giuseppe Antonio Brescianello. Klingt guter Name, außer dass ihn kaum jemand kennt. Ebenso wenig wie Giovanni Battista Ferrandini oder Antonio Montanari oder Pietro Gnocchi. Namen, die alle auf den Konzertprogrammen und auf den CDs des Main-Barockorchesters stehen. Aha, also da geht es lang. Unbekannte Namen, vergessen gegangene Komponisten als Neu- und Spätentdeckungen auszugraben, das gehört zur Handschrift dieses Orchesters. Martin Jopp erzählt, wie diese archäologischen Arbeiten so vor sich gehen.
Also bei den ersten CDs haben wir tatsächlich so ein bisschen ins Blaue aus den Bibliotheken bestellt. So ein Querschnitt von jeder Sparte ein paar. Dann haben wir uns, ich glaube, in Würzburg in der Hochschule getroffen damals und haben diese Stimmen verteilt oder Partituren und aus den Handschriften versucht, irgendwas darstellbar zu spielen. Und haben dann eine Tabelle gemacht und jeder hat plus, minus, 2, plus, 0. Und nach dem Maßstab haben wir dann so eine Auswahl getroffen, was nehmen wir da draus jetzt da?
Einmal durchspielen und dann wird entschieden. Ganz schön strenges Kriterium. Es gibt doch auch Werke, die sich vielleicht gerade nicht mit einmal durchspielen erschließen. Oder, Martin Jopp?
Das war bei Gnocchi so zum Beispiel, wo wir durchgespielt haben, gedacht haben, ha, der Name ist lustig irgendwie, aber wird das was? Und dann war es aber doch so, dass ganz viele komische, harmonische Wendungen drin waren. Das ist so eine Schlussfloskel, wo man immer denkt, ah, da hat die Frau zum Essen gerufen, macht das schnell, fertig. Jeder Schluss war so ungefähr. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, das könnte sich doch lohnen, sich damit zu beschäftigen. Und haben wir diese Noten halt, wie immer, es gab zwar eine gedruckte Partitur, aber wir haben die Stimmen dann hergestellt und mal angefangen, richtig zu proben. Und hinterher konnte ich mir nicht vorstellen, warum hatten wir Zweifel, dass es gut sein kann.
Apropos Noten. Im besten Fall gibt es sie gedruckt, aber sehr oft eben auch nicht. Manchmal gibt es lediglich eine schlechte Kopie. Manchmal sogar nur die Handschrift. Und da stecken oft Fehler und Verschreiber drin. Während die Pioniere der historisch informierten Aufführungspraxis noch auf Originale geschworen haben und sie als inspirierend und authentisch bezeichneten, so sehen das spätere Generationen und auch das Main-Barockorchester ganz anders. Katie Stevens, die Cellistin, die zuständig ist für die Herstellung von spielbarem Notenmaterial, sagt:
Aus Handschriften zu spielen ist eine sehr gefährliche Sache im Konzert, weil, ja, da sind Fehler manchmal drin. Da sind auch Dinge, wo man denkt, ist das ein Ton oder ist das einfach nur dreckhafte Noten? Und sehr viel Ablenkung dabei. Und es ist schwer zu lesen. Muss man bei schlechten Lichtverhältnissen so ein schön sauber Notenbild vor den Augen zu haben, hat eindeutig was.
Und was, wenn Katie bei den Herren Fasch, Brescianella oder Gnocchi Fehler entdeckt, auf etwas stößt, das rhythmisch so nicht stimmen kann, oder wenn ein Vorzeichen vergessen ging oder eine Harmonieregel verletzt wurde, was dann? Und wer entscheidet, was wie korrigiert wird?
Die Entscheidungen, harmonische Entscheidungen sind meistens so beim Spiel, hey, kann das, really, wirklich? Na, das kann nicht sein. Henrike, Cembalistin. Und sie sollte das so ausrechnen, wie es sein könnte, das möglicherweise wirklich richtig sein? Oder wenn nicht, was sollen wir jetzt dann machen? Und dann sehr oft, wir probieren ein paar Varianten aus. Und erstaunlicherweise kommen wir oft zurück an das, was tatsächlich da steht.
War das eigentlich schon bei der Gründung der Plan, dass sich das Main-Barockorchester vor allem um vergessene und unbekannte barocke Komponisten kümmern würde? Marie Verweyen, Geigerin und seit Beginn dabei?
Nee, das war eigentlich gar nicht unbedingt der Plan. Das hat sich einfach so zufällig mehr oder weniger aus den Studierenden ergeben. Wir waren zusammen in Frankfurt studiert hatte sich auch eigentlich aus einem anderen Orchester entwickelt und dann haben wir uns aus diesem Vororchester zerstritten und wollten dann halt dann doch uns selbstständig machen. Und dann haben wir die Leute gesucht, die dann dazu passen könnten. Also es hing eigentlich eher mit den Leuten zusammen. Also klar, natürlich wollten wir auch die Musik gut spielen, aber es war jetzt nicht der Schwerpunkt, unbekannte Sachen zu machen. Das war nicht der Schwerpunkt, oder?
Ist es dann aber geworden. Auch weil Martin Job gegenüber barocken Hits und Heulern eine recht dezidierte Haltung hat.
Ich hätte mich auch am Anfang nie getraut, eine CD aufzunehmen mit Stücken, die schon am Markt sind, weil ich keine Lust habe, mich mit einem Vergleich auszusetzen. Nicht, weil ich Angst habe, dass es viel schlechter ist, aber es gibt so eine Erwartungshaltung vom Hörer. Wir haben da immer nur Sachen gespielt, die es nicht gab und die wir einfach irgendwie spielen und dann, wie wir es für richtig halten natürlich.
Genau das ist es, warum der Geiger Adam Lord im Main Barockorchester so gerne mitspielt. Jedes Projekt ist spannend und frisch, keine ausgetrampelten Pfade, kein Wir machen es wie immer.
Also wir entdecken halt immer neue Sachen. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele CDs wir zum Beispiel aufgenommen haben, aber jedes Mal nehmen wir Sachen auf, die noch nie aufgenommen worden sind. Und graben neue Schätze aus, die sonst ja halt niemand entdeckt hat. Und ich glaube, das ist schon ziemlich was Spannendes. Wenn man was spielt und man weiß, dass diese Musik seit mehreren hundert Jahren ungespielt ist, das finde ich ganz cool.
Aus der Versenkung auf die große Bühne. Eine zauberhafte Musik eines gewissen Georg Reuter. Vermutlich ist es der langsame Satz eines verschollenen Geigenkonzertes. Christian Zinke, der Violonespieler des Main Barockorchesters, hat es in der Stiftskirche Heiligenkreuz entdeckt und von Hand abgeschrieben. Solist der Aufnahme ist Martin Job. Der Violonespieler Christian Zinke ist der Entdecker dieser Musik von Georg Reuter. Zinke spielt seit über 20 Jahren mit im Main Barockorchester. Und das Besondere für ihn ist?
Die lange Zeit, finde ich, die wir zusammen verbracht haben, dass wir wirklich zusammengewachsen sind. Das hat schon auch schwierige Phasen gegeben, finde ich. Anfang ist man irgendwie begeistert von dem, was man da hört, was die anderen so mitbringen. Und irgendwann kennt man es dann und muss trotzdem weiter wachsen. Und das haben wir irgendwie überstanden.
Und warum bist du immer noch dabei?
Ich kann es mir gar nicht ohne vorstellen irgendwie. Ja, da fällt mir jetzt überhaupt nichts ein. Es ist irgendwie schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Ja.
Hier hat Christian Zinke seinen Violone gegen die Viola da Gamba getauscht und zusammen mit dem Main Barockorchester das Gambenkonzert von Johann Pfeiffer eingespielt. Auch Henrike Seitz, die Cembalistin, gehört zu den Gründungsmitgliedern und sie erinnert sich so.
Wir waren mit dem Studium fertig und das waren so der Kern eigentlich von der Frankfurter Hochschule, die sich dann schon kannten zum Teil. Und da hat es so angefangen, das war die Keimzelle. Man war mit dem Studium fertig und wollte was machen.
Warum bist du immer noch dabei?
Weil es Spaß macht und weil man sich einfach jetzt so lange kennt und sich über so lange, also Jahrzehnte entwickelt hat gemeinsam. Und dann, das hat auch den Vorteil, dass man schon so die Klangsprache kennt von den anderen und vieles selbstverständlicher ist und man nicht über alles so viel diskutieren muss, wie wir es am Anfang gemacht haben. Da waren die Proben wirklich stundenlange Diskussionen, bis man das gefunden hat. So. Und es ist jetzt einfacher.
Auch Marie Verweyen erinnert sich an die Anfänge, an den gemeinsamen Elan.
Da wir waren alle mit dem Studium fertig und wir wollten alle nicht in die modernen Orchester, die übliche Probespielkarriere. Und naja, und es gab da schon einige etablierte Barockorchester und die waren quasi schon besetzt. Und dann blieb uns dann nur noch übrig, selber was zu gründen. Und das haben wir dann mit einer Handvoll Leuten eigentlich gemacht. Also nicht viele. Und ganz beeindruckend finde ich ehrlich gesagt, dass davon immer noch alle da sind. Wir haben uns also tapfer über 22 Jahre noch nicht zerstritten.
Und auch sie würde wieder so ein Orchesterkind in die Welt setzen.
Ja, es ist kein Witz. Es war wirklich damals wirklich wie ein zusätzliches Kind, was wir damals hochgezogen haben. Mit unglaublich viel Arbeit, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Unbezahlte Arbeit vor allen Dingen, was mich damals auch sehr gestört hat. Mittlerweile ist es ja anders. Aber ich würde es auf jeden Fall wieder tun, ja. Was einfach was anderes in seinem eigenen Orchester spielen zu können, als wenn man irgendwo anders gefragt wird. Man muss sich dann wieder neu zurechtfinden. Und hier ist es dann doch so, es spielt sich ganz schnell ein. Also wir kennen uns ja alle sehr lange und da ist ein gewisser Stil einfach da. Und das dauert jetzt am Anfang, es ruckelt so ein bisschen, aber das geht dann einfach ganz schnell. Wenn man dritten Mal durchspielen, ist dann klar, wie es funktioniert. Und das ist schon sehr schön. Und wir verstehen uns ja auch menschlich sehr gut. Also das ist schon... ja, ein Schatz in meinem Leben.
Aus der Sinfonia G-Moll von Johann Friedrich Fasch, auch nicht gerade bekannt wie ein bunter Hund. Was uns zur Frage bringt, ob sich denn überhaupt ein Publikum interessiert für Unbekanntes, Niegehörtes, Unvertrautes, für No Names, Little Sausages und andere Small Fries. Wo doch Bach, Mozart und Beethoven die meist gestreamten Komponisten sind, während im Konzertsaal Beethoven, Mozart und Bach zu den Top-Komponisten gehören. Natürlich wissen das die MusikerInnen vom Main Barockorchester auch. Sie haben ja auch gar nichts gegen die kleine Nachtmusik und die brandenburgischen Konzerte. Aber ihre Rezeptur für die Konzertprogramme lautet, die Mischung macht's aus, wie Marie Verweyen erklärt.
Das ist eigentlich auch jetzt immer noch das Konzept, dass man sagt, man nimmt bekannte Sachen, dann es kommen ja nun mal leider die Leute, wenn man halt kleine Nachtmusik aufs Programm schreibt oder vier Jahreszeiten könnte man eigentlich immer spielen, dann ist immer voll. Das ist natürlich nicht die Idee, aber wenn man das dann mischt mit Sachen, die nicht so bekannt sind, dann kommen halt Leute ins Konzert und denken, ach, das war aber auch interessant, das ist auch schön, wieso hört man das eigentlich nicht öfter? Ne? Also eine Mischung rauszumachen, das finde ich eigentlich ganz spannend.
Dafür braucht es aber Ideen, Fantasie, wohl auch ein bisschen Mut und sehr, sehr viel Repertoirekenntnisse. Martin Jopp?
Wir haben eine Liste auf unserem Server, die Woody Allen-Liste. Der hat immer am Nachttisch einen Block und Papier, wacht auf und schreibt irgendwelche Ideen, die er hat, auf. Und wir haben irgendwann mal diese Liste, ich glaube mittlerweile ist sie auch gar nicht mehr so in der Form in Betrieb. Da wurden einfach unsere Ideen gespeichert. Ich würde mal gern dieses Stück spielen, ich würde mal gern dieses Stück spielen oder ich würde mal gern lauter Italiener aus Neapel spielen oder ich würde gern ein europäisches Programm machen oder laute Stücke aus dem Jahr 1723 jede Idee ist eine Grundlage dafür. Und das sammelt sich dann oder hat sich so manches gesammelt und daraus ergeben sich dann Programme. Dann muss sich nur jemand dran setzen, der einen roten Faden draus macht. Katie ist sehr gut drin.
Ich bin sehr schlecht, selber Ideen zu finden. Aber ich bin ziemlich gut, Ideen von anderen Leuten zu nehmen und die zusammenzunähen.
Ein bisschen ähnlich wie bei Haydn und Mozart. Die saßen zwar nicht im selben Orchester, aber dennoch kann man sagen, dass der eine die Ideen angeschoben und der andere sie dann vollendet hat.
Ich würde mich nie in diese Kategorie geben.
Aber ich fand das lustig, weil ich immer gesagt habe, wie kommst du auf diese Programme? Und du sagst dann, ja, die hast du doch alle.
Ja, die sind deine Vorschläge. Aber da sehe ich irgendwas raus von dieses Stück und dieses Stück möchte ich spielen. Aha, okay, dieses Ferrandini-Vivaldi-Programm, das wir jetzt machen, ist der Flötist. Wir wollten etwas mit ihm spielen. Und dann sagte ich, ja, ich hatte total Lust auf Ferrandini. Die müssen super Stücke. Ich kenne sie zwar nicht, aber die müssen toll sein. Ferrandini. Okay, was macht man mit Ferrandini? Und dann habe ich ein bisschen so geschaut. Da war ein Italiener, der nicht mehr in Italien war. Und dann habe ich gedacht, okay, aber da waren ganz viele Italiener in Deutschland gerade in dieser Zeit. Brescianello in Stuttgart und Galuppi war in St. Petersburg. Dann kam ich auf italienischen Diaspora, aber Montanari, ich wollte schon ein Montanari-Stück da haben.
Findet man in Dresden.
Weil Piesendl ist dort hinuntergegangen, mit Montanari zu studieren, hat die Musik zurückgebracht. Gleichzeitig hat er wahrscheinlich Vivaldis auch da zurückgebracht und irgendwie so Querverbindungen kommen hoch.
Das müssen wir jetzt nicht alles so genau verstehen. Hauptsache am Ende kommt ein frisches, gemischtes und stimmiges Programm heraus. Das also ist das andere Merkmal des Mainbarockorchesters. Auf dem Weg zu diesen Programmen purzeln jeweils Katie Stevens Gedanken kreuz und quer durch die Musikgeschichte. Würde mich interessieren, wie diese Gedankenflüge angeschoben werden. Im Gespräch oder beim Recherchieren am Computer oder vielleicht beim Reisen, Joggen, Kochen?
Meistens passiert das in Momenten, wo ich eigentlich was viel Wichtigeres zu tun hatte. Es ist so produktives Aufschiebung von anderen Dingen, weil man kommt dann auf eine Idee, bisschen zu googeln und herumschauen, das bringt einen da in diese Richtung oder in diese Richtung und dann, aber was war da und...
Was ist eigentlich ein gutes Konzertprogramm?
Abwechslungsreich. Wir können nicht nur, ich habe jetzt über diese Italiener erwähnt, ja, Ferrandini, Brescianello, Montanari, wer? Wenn man nur mit sowas auftritt, muss man sehr mutig sein. Vor allem in freischaffender Szene, wo man wirklich selbst veranstaltet.
Ein gutes Programm ist ein Programm, wo wir spielen und glücklich sind hinterher und die, die es anhören müssen, auch sind. Und am allerschönsten finde ich es, wenn wir Dinge ins Programm schmuggeln sozusagen, die eigentlich niemand hören wollte, der ins Konzert gekommen ist und rausgeht und sagt, also das hätte ich nie gedacht, dass es so gut ist.
Machen wir zum Schluss noch einen kurzen Check, auch im Sinne eines Reminders. Von diesen unbekannten Komponisten, Frage in die Runde, was ist von wem geblieben? Und ist von allen etwas geblieben? Oder gab es dann doch auch welche, die wieder in der Versenkung verschwunden sind? Fangen wir an mit Pietro Gnocchi.
Ist auf jeden Fall super, dass wir das gemacht haben. Weil ich finde, das ist, was am Anfang nicht gut funktioniert hat. Und ich das Gefühl hatte, wir haben es irgendwie geknackt. Und ich war eigentlich, als ich die CD zum ersten Mal gehört habe, überzeugt, dass ganz viele anfangen werden, das zu spielen. Das ist dann komischerweise nicht passiert. Vielleicht kommt es noch.
Okay, der nächste. Evaristo Felice dell'Abaco.
Vor meiner Zeit.
Katie wäre fein raus. Und Martin? Del Abaco ist so gut, weil?
Haben wir in einem Concerto Grosso-Programm gespielt. Sehr gute Musik, nicht einfach zu spielen, aber haben nicht wir entdeckt. Hat Concerto Köln, glaube ich, schon um die Jahrtausendwende oder sehr lang her eine ganze CD voll gemacht. Also würde ich nicht auf unsere Fahne schreiben.
Aber sicher kommt auf die Mainbarockorchester-Fahne Johann Georg Reuter der Jüngere.
War eine Entdeckung von Christian Zinke. Ich glaube auch im Zusammenhang, dass wir allerdings mit seinem Ensemble Echo du Danube, wo wir dieses Pizzicato, was wahrscheinlich ein langsamer Satz aus einem verschollenen Violinkonzert ist, eine wunderschöne Cantilene und die anderen zupfen alle dazu.
Das ist ein richtig schönes Stück.
Dann, wie ist es mit Giuseppe Antonio Brescianello?
Eben kam durch diesen Ferrandini, okay, Italiener im Ausland. Und ich finde einfach dieser erste Satz von dieser F-Dur-Symphonie, das fetzt so hin, das macht einfach Freude. Und damit möchte ich das Konzert anfangen.
La Cetra Basel, die haben vor einigen Jahren eine sehr tolle Brescianello-CD gemacht, die ich gehört habe und gedacht habe, so würde ich das auch gerne machen.
Und schließlich noch Christoph Förster.
Das gemacht?
Ich glaube, das war ein Doppelkonzert. Kann das sein?
Nein. Ich weiß überhaupt nichts von. Da war ich nicht dabei.
War das nicht in dem Zweihörner-Programm? Was mit zwei Hörnern?
War das im Dürkheim mit Wilhelm?
Möglich.
War das aufgenommen worden?
Aber da muss ich auch sagen, ich verbinde keine Erinnerung damit.